Ja, guten Morgen. Es ist Zeit. Wir haben uns das letzte Mal mit Prolog beschäftigt und oder angefangen, uns mit Prolog zu beschäftigen und waren letztlich von der Logik erster Stufe gekommen. Und das Ganze ist sehr nah aneinander. Die Idee von Prolog ist, dass man die Welt in einer Wissensbank beschreibt und dann Anfragen an diese Wissensbank stellt. Und es gibt zwei Hauptmotoren von der ganzen Geschichte, wie bei eigentlich allen First-Order-Sachen. Es gibt einmal Suche, Suche nach Antworten, Suche über den propositionalen Teil. Und auf dem anderen Teil ist das Ganze Unifikation. Unifikation versucht, Terme gleich zu machen. Und das ist auch, wo wir im Prinzip gestartet waren. Wir hatten uns diesen Algorithmus angeguckt. Drei Regeln. Die Regeln, das dadurch induzierte Inferenzsystem hat gute Eigenschaften. Das ist korrekt, vollständig, unitär, konfluent, terminierend und das gibt uns dann letztlich einen Algorithmus und insbesondere eine Entscheidungsprozedur. Und wir hatten uns Termination angeguckt und dann auf der Unifikation aufgebaut, angeguckt, wie Resolution und Tableau funktionieren. Ja, das war, was wir gemacht hatten und im Wesentlichen hatten wir uns Beispiele angeguckt. Wir hatten uns hier Colonel West angeguckt, was hier zu so einem Beweis führt in der Resolution. Resolution, wir erinnern uns, wenn wir zwei Klauseln haben, also Disjunktionen, die komplementär machbare Literale haben, dann können wir die wegschneiden, den Rest aufsammeln und mit der Substitution, die wir zum Gleichmachen der Literale benutzt haben, können wir das Ganze so lange machen, bis wir irgendwann mal zur leeren Klausel kommen. Das ist, Resolutionsbeweise ist im automatischen Beweisen erster Stufe der Hauptmechanismus und wir haben extrem leistungsstarke Implementationen und Sie haben ja eine Hausaufgabe, in der Sie die ausprobieren können. Ja, dann müssen Sie nicht mehr so einen Krempel hier von Hand machen, sondern können das einfach an einen Beweiser verfüttern, der dann relativ schnell einen Beweis findet oder auch nicht. Ja, und dann haben wir doch einen angeguckt, der so ein bisschen andere Charakteristika hat und da haben wir vor allen Dingen Skolemisierung gesehen. Genau. Ja. Dies hier ist jetzt in gewisser Weise allgemeines Beweisen. Die nächsten beiden Dinge, also dass wir den Rest des Semesters machen werden, ist, dass wir letztlich zwei Anwendungen dieser ganzen Sache angucken. Einmal logisches Programmieren. Wie kann man mit dem Zeugs programmieren? Und die andere wird sein Planung. Da kommen wir dann heute zu. Ja? Logisches Programmieren und im Prinzip sind die auch sehr relativ nah verwandt. Prolog war der Versuch, alle diese Techniken, die man in der KI entwickelt hat, irgendwie in einer Programmiersprache zur Verfügung stellen, sodass man leicht damit experimentieren konnte. Und das ist auch zum guten Teil erfolgreich gewesen. Was nie passiert ist, dass irgendjemand gesagt hat, okay, wir erweitern das um Techniken des Programmierens im Großen. Ja, es ist nie irgendwie sowas wie objektorientiertes Prolog oder getyptes Prolog wirklich populär geworden. Und dadurch ist es als Programmiersprache heute nur noch in Ausnahmesituationen relevant. Trotzdem als intellektuelles Modell ist es natürlich noch gut. Ja? Also wir haben logisches Programmieren. Die Idee ist, wie gesagt, wir schreiben in Logik erster Stufe eine Wissensbank auf und alles, was uns interessiert, stellen wir als Anfragen, im Prinzip also als logische Atome mit Variablen da drin. Und wenn wir Glück haben, kommt die Antwort ja, zusammen mit einer Antwortsubstitution. Ja? Wir haben uns das angeguckt, wir haben definiert, wie das mit dem Prolog ist. Ja, die Idee ist, dass die Wissensbank, eine endliche, aufgeschriebene, repräsentierte Wissensbank, eine unendlich, potenziell unendlich große Wissensraum, einen unendlich großen Wissensraum generiert. Also wir haben hier irgendwie eine Situation, dass wir da das Programm haben. Und der deduktive Abschluss, alles, was man daraus ableiten kann, mittels dieser paar Regeln, die ich hier aufgeschrieben habe, ja, das ist irgendwie etwas Großes. Das ist so ein Wissensraum. Und alle Dinge, die diese Wissensbank, das Programm, beantworten kann, liegen letztlich in diesem großen Raum. Also virtuell, die Bedeutung von Prolog zu verstehen, muss man sich über diesen Raum, den deduktiven Abschluss, Gedanken machen. In der Praxis generieren wir den nicht, sondern durchsuchen den. Das heißt, wenn wir irgendwo fragen wollen, hier ist ein induzierter Fakt F, ja, dann können wir durch eine Anfrage Q das Ganze nach diesem Fakt fragen und dann kann man zusammen letztlich einen Beweis finden für Q oder eben nicht finden. Das ist die Idee hier. Wir machen sozusagen Proving on Demand, um Anfragen zu beantworten. Ja, und dann sind wir durch Beispiele gegangen. Und die Idee ist, dass diese Beweise werden in einer Art und Weise gesucht, die so kontrolliert ist, dass wir als Programmierer sie voraussehen können. Ja, und da benutzen wir eine sehr einfache Suchstrategie, nämlich Depth-First Search. Ja, und was wir machen, ist immer, wir haben eine Wissensbank, wir durchsuchen die von oben nach unten und benutzen die Prolog-Regeln für Backchaining. Die Idee ist immer, wenn wir eine Anfrage haben, ist 2 eine natürliche Zahl, wird die gematcht, unifiziert mit den Köpfen. Und wenn das geht, kann ich hier, wir werden sehen, einfach eine Resolution machen. Dies hier ist eine Klausel im Prinzip. Ja. Und ich kann dieses hier, wenn Sie sich dieses hier, diese Regel als nat von x folgt s von x vorstellen, oder andersrum, nicht nat von x oder nat von s von x. Und die Anfrage kann man sich vorstellen als nicht s von 0. Dann kann man hier resolvieren. Und was wir hier haben, ist genau wie bei DPLL, nämlich, dass wir haben so eine Unit-Resolution. Weil wir hier Klauseln haben, die Anfragen, die Units sind, rauskommen wiederum kürzere Klauseln. Suche also immer top to bottom und in den Goals left to right. Und es stellt sich heraus, damit können wir ganz nett programmieren. Ja, wir haben uns ein paar Beispiele angeguckt, irgendwas über Autos. Ja, unser Anfangsbeispiel hatten wir uns angeguckt. Und mehr Beispiele. Ja, wie gesagt, wir machen Backtracking Search, also Tiefensuche. Nach einer bestimmten voraussehbaren Strategie. So weit waren wir gekommen und dann hatten wir gemerkt, dass wir eigentlich eine Tafel brauchen. Und ich möchte jetzt eigentlich auch tatsächlich die Tafel benutzen. Und einfach gucken, ob wir ein bisschen programmieren können. Einfach sowas wie Addition. Ja, Sie wissen sicherlich alle, dass man auf die natürlichen Zahlen, wir hatten es schon im Beispiel gesehen, war von der Bauart, dass wir sagen, naja, wir haben sowas wie not von 0, ja, und wenn nat von s von x, und ich sollte wohl noch eine Klammer spendieren, falls nat von x. Ja, das gibt uns ein Prädikat nat, also etwas, was ein Argument nimmt, was ein Individuum ist, und das wird hierdurch definiert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, kann ich mit diesen Biestern addieren? Ja, und normalerweise in der funktionalen Programmiersprache like, wie ML oder Scala oder sowas, würde man ja aufschreiben, sowas wie x plus, sagen wir mal 0 ist x und x plus s von y ist s von sowas. Ja, solche rekursive Gleichungen. Die haben Sie schon mal alle gesehen, oder? Wer hat die noch nicht gesehen? Okay, gut. Nun ist die Frage, ja, also in ML oder sowas kann man das im Wesentlichen schreiben, indem man sagt sowas wie Function x plus 0 gleich x oder und so weiter. Ja, da kann man das direkt hinschreiben. Die Frage ist, wie machen wir das in Prolog? Also das ist jetzt nur die Idee. Die erste Sache, die uns auffallen sollen, ist, wir können nicht mit Funktionen programmieren. Ja? Funktionen werden hier als Datenkonstruktoren verwendet in Prolog, aber nicht als etwas, mit dem wir programmieren können. Wir können nur mit Relationen programmieren. Okay, das heißt, man muss irgendwie sowas tun von der Bauart. Man muss hier raus aus diesem Zeugs hier, aus Plus, irgendwie eine Relation machen. Und das kann man relativ einfach machen, indem man eine dreistellige Relation macht und sowas wie sagt wie add von x, y, z. Und das ist dasselbe wie x plus y gleich z. Ja, das ist die Idee. Okay? Nur, was schreiben wir auf? Das ist die Frage, wir müssen diese Idee jetzt umsetzen auf diese Art und Weise. Können wir dieses hier umsetzen in so einer Sprache wie Prolog? Und wir wollen hinterher rauskriegen, dass 2 plus 1 gerade gleich 3 ist. Und so weiter. Ideen? Ja?
Wenn zu dem, was wir da analog stehen haben, würde ich erstmal add von x und von x, 0 und.
Naja, 0 ist bei uns z, also ja, x, z.
Für mich nicht belegt, dass man links davon hinschreiben muss. Rechts von dem Spielzeichen hier jetzt x plus 0 durch x.
Ja, also gleich haben wir ja nicht. Wir haben nur Prolog. Wir müssen diese Idee hier umsetzen. Und ich sollte vielleicht hier mal sauber schreiben, das ist ein großes x und das ist ein kleines z, z als Konstante. Also dieses hier heißt ja gerade x plus 0. Und was ist das?
Ja, groß x.
Das ist wieder genau groß x. Und jetzt machen wir noch Prolog draus. Punkt. Es ist ein Fakt. Egal was x ist, x plus 0 ist x. Okay? Prima. Wunderbar. Ja. Das wissen wir nicht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir, das ist eine gute Frage, also das steht nur in meinem Kopf und hoffentlich bald auch in Ihrem Kopf für Zero. Ja, ich könnte da auch Gabi hinschreiben oder sowas, ja, kein Problem. Ja, wir haben neue Funktionen eingeführt, dadurch, dass wir sie hingeschrieben haben. Prolog ist ja auch so freundlich, dass man einfach was hinschreiben darf. Ja. Wir haben zwei neue Funktionen in gewisser Weise deklariert durchs Hinschreiben. Und dann haben wir gewisse Fakten über diese Dinger gemacht. Ja? Wir haben gesagt, Z hat die Eigenschaft nat. Okay? Und wenn man Z hier oben für 0 hält oder 0 und nat für natürliche Zahl, dann ist dieser Fakt richtig. Okay? Und dann haben wir hingeschrieben, nat von S von X, falls nat von X. Und wenn wir uns S als die Nachfolgerfunktion vorstellen, dann ist diese Regel auch richtig. Das heißt, unser Bild in unseren Köpfen von den natürlichen Zahlen wird durch diese, in diesem Modell ist diese Faktenbasis allgemeingültig. Egal, was wir mit X machen. Okay? Wir schreiben wahre Dinge über die Welt auf. Das heißt, dieses Modell hier erfüllt, also diese Formelmenge erfüllt, wird durch die Welt erfüllt. Unter der Interpretation Z auf 0, nat auf natürlichen Zahlen, S auf die Nachfolgefunktion. Ja. Das ist beides mal groß, weil in Prolog Variablen groß sind. Beziehungsweise andersrum. Alles, was groß ist am ersten Buchstaben, ist eine Variable. Okay? Und Z ist klein, weil das diese Konstante ist. Okay, sind wir alle d'accord? Gut. Machen wir weiter. Kann mir irgendeiner dieses Biest hier versuchen zu übersetzen? Sie dürfen sich nicht fürchten, es ist tatsächlich ganz genau so einfach am Anfang, wie es aussieht. Ja? Sollte man meinen, richtig? Was ist daran falsch? Ja. Wir haben kein Plus, immer noch nicht. Aha, genau. Das ist unser Problem. Ja? Dieses hier können wir nicht hinschreiben. Und jetzt folgt der Prolog-Trick. Und jetzt möchte ich, dass Sie alle irgendwie aufpassen. Wir haben Variablen. Das heißt, wir können die einfach als Abkürzungen nehmen. Was will ich sagen? Gut, dieses hier können wir nicht hinschreiben. Also schreiben wir stattdessen S von Z. Groß Z. Ich schreibe mal W, weil man das besser von einem kleinen Z unterscheiden kann. Ja? Gut. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Ja? Dies hier sagt uns gerade, X plus den Nachfolger von Z ist S von W. egal was W ist. Das stimmt ja nicht. Ja. Genau, was würden wir aufschreiben? Genau. Nur das und ist nicht richtig. Ja, Sie wollen ja nicht über die Welt aussagen, dass es so ist. Sie wollen was anderes sagen. Sie wollen ja das Z näher beschreiben. Und dafür haben wir genau das richtige Tool hier. False. Ja? Das gilt für das W. Falls W die Summe von X und Y ist. Das heißt, wir haben hier dieses Ding hier gemacht, ja. Wir haben gesagt, naja, dies hier ist gerade W, haben wir als Abkürzung genommen und haben dann in dem Falls-Teil die Abkürzung wieder aufgelöst. Das kann man nämlich hier schreiben als ist W falls X plus Y gleich W. Ja, wir haben dann einfach nur eine Abkürzung eingeführt. Und Pollock hat genau die Sprache, die wir brauchen, um das aufzuschreiben. Und hat sogar noch einen schönen Punkt am Ende. Okay? Das ist der Pollock-Trick. Okay? Die Relationen sind gar nicht schlimm. Also, wir machen hier nicht funktionales Programmieren. Wir machen schon rekursives Programmieren. Das hier ist ja eine rekursive Geschichte. Ja? Wir definieren Add durch Add und haben einen Basisfall. Wir können relationales Programmieren machen, wenn wir Abkürzungen oder Bedingungen stellen dürfen. Und genau das erlauben uns die Prolog-Regeln. Okay? Fühlen wir uns firm genug für Multiplikation? Nein? Auch nicht, wenn ich Ihnen die definierenden Gleichungen vorgebe. Wer weiß die definierenden Gleichungen für Multiplikation über den natürlichen Zahlen? X mal Nein, wir wollen ja rekursiv programmieren. Das heißt, wir brauchen einen Basisfall. Genau. Das ist immer, ja, das gibt uns, was der Basis- und der Schrittfall ist. S für den Schrittfall, Z für den Basis. X mal 0 ist, wissen Sie alle, 0. Gut. X mal, und jetzt kommt der Schrittfall, S von Y ist, na, ja, X plus X mal Y. Wunderbar. Jetzt kommt der Schritt auf die von mir auf rechte Seite. Was schreiben wir hin? Ja. Ja, sehr gut. Sie haben das klug gemacht. Sind Sie den Basisfall gemacht, weil wer macht den Schrittfall? Na, der Anfang ist leicht, ne? Deswegen mache ich den jetzt mal. Ja, X jetzt ist hier das Interessante, was schreiben wir da hin? Ja? Ja? Sehr gut. Wer sieht Kreide? Das kann man wohl nicht. Ah, da. Gucken wir mal. Groß W, genau. Ich möchte das gerne mal hier machen. Ja? Hier, das nennen wir W. Ja? Und dann, wenn W gerade ist, x mal y, richtig? Das ist die Idee. Wir führen Abkürzungen ein. So? Okay. Ja? Ja.
Von x, b und v. Und dann Multiplikation, dann ist wieder mit mir, also 0 von x und y.
B. Überall Häkchen dran, damit die auch groß aussehen. Okay? So, und jetzt wollen wir das mal verdauen. Okay? Das Produkt von x und dem Nachfolger von y ist irgendein v. Falls, naja, dieses v ist das hier. Ja, also wir haben sogar noch mehr gemacht. Ja, wir haben x mal y haben wir w genannt und dieses Ganze haben wir v genannt und v ist x plus w. Richtig? Wir haben zwei Abkürzungen eingeführt, konzeptionell. Ja. Und angenehmerweise sind die Prolog-Regeln so, dass wir mehrere Bedingungen da dran hängen können. Ja. Genau, jetzt ist die Frage, das ist genau die Frage. Ja. Wir haben in Prolog eine Reihenfolge gegeben. Ich würde sagen, wir programmieren jetzt mal ein bisschen. Oder wir testen. Ja? Was wollen wir denn wissen? Einmal eins, ja? Ja, was ist S von 0, S von 0? Wie nennen wir das? R für Resultat. Okay? Jetzt. Hier ist unsere Wissensbank. Was machen wir? Ja? Das gilt experimentell. Das brauchen wir nicht. Ja? Wir fangen jetzt wirklich an, einfach zu. Wir gucken uns dieses Goal an. Und matchen das gegen unseren ersten Fakt. Matcht das? Nein. Wir matchen das gegen den Kopf des zweiten Faktes. Matcht das? Hier. Mull. Da ist schon mal viel besser aus, ja? Mull matcht gegen Mull. Und jetzt müssen wir nur noch die Argumente vergleichen. Ups. Matcht also auch nicht. Wir sehen schon, wie unser Unifikationsalgorithmus am Werk ist. Richtig? Und jetzt gucken wir auf, matcht dieses Ding hier? Ja. Richtig? Und was ist die Substitution? Naja, die Substitution ist, x geht auf s von z und y geht auf z. Und v geht auf r. Okay? Das ist unsere Substitution. Und die müssen wir jetzt auf den Rest hier anwenden. Und das ist unser neues Goal. Ja? Unser Goal ist also, jetzt passen wir mal auf, dass ich keinen Mist mache, x hatten wir gesagt, geht auf s von z, ja, w geht auf r, v geht auf r, w bleibt w, da haben wir ja nichts gemacht, v geht auf r. Ja, außerdem, mull, x geht auf s von z, y geht auf z und wie geht auf we. Okay? Und es fehlt nur noch der Punkt. Gut. Alle d'accord? Ja? Wir sind genauso doof wie die Prolog-Maschine jetzt gerade. Okay? Das heißt, wir machen überall... Ja? Was machen wir als nächstes? Wir nehmen das erste Subgoal und matchen wieder. Matchen wir hier. Und? X und S von Z geht, Z und W geht, X und R. Hm? Das scheint zu gehen, oder? Ja? Das heißt, das gibt uns hier, das kann ich wegtun, als Goal, Mull S von Z, Z, W, und was war W? Mull von, jetzt diktiert einer, ich stehe zu nah dran, S von Z, 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 richtig? Was soll ich aber? X mit R ersetzen, ja. Und das matcht nicht?
Und X mit S von Z, also X wird ja durch zwei verschiedene dann ersetzt. Und durch S von Z ist erste und das zweite
wird durch R. Ja, aber R ist eine Variable. Das kann ich ja, das ist ja kein Problem. Die Frage ist nur, ob ich das richtig gemacht habe.
Und dann merken wir uns, dass mir R durch S von Z.
Genau, ich könnte die jetzt aufschreiben, aber dann habe ich die Tafel so voll, dass es. Ich verlasse mich auf Sie, dass Sie das, dass das alles richtig ist. Okay, jetzt Mull. Ja? Da, Komma und das Gleiche hier. Und was haben wir? W war? Ja, nein, Entschuldigung, das ist jetzt Quatsch. Wir haben, das ist jetzt unser Ding. Und tatsächlich kriegen wir hier, matcht das hier gegen. Und wir sind im Business. Okay? Das Einzige, ich hätte es ja doch aufschreiben sollen. Jetzt müssen wir die Substitution zurückfieseln. Ich hätte ja so gern eine andersfarbige Kreide. Okay, lassen wir uns jetzt mal hier, uns interessiert der Wert für R. Ja? Hier haben wir R zu was gemacht? S von Z. Ja? Und hier unten haben wir eigentlich gar nichts mehr Interessantes gemacht. Das heißt, die Antwort, die wir rausgekriegt haben durch diese Berechnung, ist R ist S von Z. Ist das was, was wir wollten? Ja, einmal 1 ist 1. Toll, was? Durch dieses Beispiel ist, glaube ich, 73... ein Mensch namens Robert, glaube ich, Kowalski berühmt geworden. Der hat ein Papier geschrieben, da hat er im Wesentlichen das, was hier auf der Tafel steht, drinstehen, also nicht ganz, er hat es mit List und Append gemacht, aber das ist dasselbe wie Plus, ja, noch nicht mal Multiplikation. Und dadurch ist er berühmt geworden. Er hat nämlich gezeigt, dass man mit Logik erster Stufe und ein bisschen Suche programmieren kann. Okay? Wir können mit Zahlen programmieren, wir können Arithmetik machen, wir können allerlei Schabernack machen. Und es stellt sich heraus, Prolog ist eine Turing-vollständige Programmiersprache. Wir brauchen kein if, wir brauchen kein while, wir brauchen kein go-to, nix. Wir brauchen nur Logik und Anfragen. Okay, das ist eine komplett andere Art und Weise zu programmieren. Also es gibt im Wesentlichen drei große Programmierparadigmen. Das eine ist imperatives Programmieren, wo wir irgendwelchen Variablen Werte zuweisen. Wir haben funktionales Programmieren, was wir ja im Grundstudium schon kennengelernt haben. Da ist es so, dass man Funktionen aufeinander anwendet. Und wir haben, wie es heißt, logisches oder deklaratives Programmieren. Und da beschreiben wir die Welt mit Prädikaten typischerweise und stellen und rechnen den Wahrheitswert von Anfragen aus und geben Resultate durch Substitution und zurück. Alles andere ist jetzt Übung. Prolog kann man relativ gut programmieren lernen. Es ist am Anfang schmerzhaft, genau wie funktionales Programmieren am Anfang schmerzhaft war und irgendwie nach einer Weile geht der Schmerz weg und dann kann man ganz gut programmieren. Ja, also wenn wir uns jetzt mal angucken, hier haben wir noch ein paar Beispiele. Ja, wir haben Multiplikation, sollte ungefähr das sein, was wir da gemeinsam aufgeschrieben haben. Exponentiation ist im Prinzip dasselbe in Grün, nur dass man Multiplikation und Addition ausgetauscht hat. Und dann kann man das weitertreiben. Ja? Stellt sich heraus, damit kann man alles machen, was man machen will. Man kann die Fibonacci-Sequenz aufschreiben. Ja? Fibonacci von 0 ist 0, Fibonacci von 1 ist 1, Fibonacci von x plus 1 ist Fibonacci von z ist y, wenn Fibonacci von dem Nachfolger von z Nachfolger von xz ist und die Fibonacci von xw ist und y die Summe von z und w ist. Schreibt man so einfach runter. Ja. Was machen wir da? Wir beschreiben diese Fibonacci-Funktion als eine Relation. Wenn wir das mal in Prolog eintippen, ich empfehle SWI-Prolog, dann können Sie das direkt machen und Sie werden sich wundern, wie lange es dauert. Warum dauert das hier so lange? Ja. Das ist die eine Sache. Wir haben eine Rekursionsrelation, die binär ist. Ja, das macht das Ganze, der berechnet gewisse Sachen viel tausendmal. Das andere, was er tut, ist, dass er relativ große Zahlen als S von S von S von S von S und so weiter macht. Und das dauert natürlich beliebig lange. Ja, einer System ist etwas, was man bei nicht lebenslangen Gefängnisstrafen so an der Gefängniswand machen kann. Das kann man auch für Kaffeelisten machen, wenn man nicht allzu viel Durst hat. Ja. Aber um Fibonacci von 8 oder sowas auszurechnen, sollte man es lieber nicht tun. Ja, und das ist genau das, was wir machen. Okay? Das ist natürlich klar, für eine Programmiersprache geht das so nicht. Ja, deswegen kann man auch andere Dinge tun. Deswegen hat Prolog ein Prädikat namens is, ja, mit dem man tatsächlich mit den Systemzahlen rechnen kann. Dann kann man hier Fibonacci von 0, 0, 1, 1 mit den Systemzahlen und Fibonacci von xy, wenn d is x minus 1 und is ist ein Prädikat, was nur dann das rechnet, wenn x einen konkreten Wert hat, zum Beispiel 17. Ja, dann hat man hier, wir haben es da hinten gesehen, hat man hier etwas ohne Variablen stellen. Ja, wenn x 17 ist, dann haben wir 17 minus 1, das kann ich ausrechnen und kann das d zuweisen und dann kann ich weitermachen, ja, e ist x minus 2 und dann kann ich addieren. Okay? Aber Ich kann noch mehr machen mit Prolog. Ja, ich kann, was ist das? Ah ja, nee, warte mal. Richtig, genau. Ich kann Listen machen. Ja, Listen sind ein wichtiges Hilfsmittel. Ja, Listen werden in Prolog dargestellt als irgendwas von der Bauart A, B, C und so weiter. Ja. Ich kann, oder ist ein Typo, ja, wenn ich eine Liste habe, kann ich sie matchen gegen den Kopf und den Rest. Ja. Und dann kann ich relational programmieren, auch für Dinge, die man sonst funktional macht, also zum Beispiel die Elementfunktion. X ist ein Element von einer Liste, die mit X anfängt, das ist sicherlich wahr. Und X ist einer Menge über den Rest, genau, wenn dann X ein Element vom Rest ist. Richtig? Das haben Sie wahrscheinlich alles in als Sie das erste Mal funktional programmiert haben, wenn Sie die gleichen Programme geschrieben haben, ja, Append geht sehr leicht. Das ist tatsächlich aus dem Kowalski-Papier, ja, das gezeigt, wie das geht. Ja, die leere Liste, wenn ich daran L appende, kriege ich L. Und sonst, wenn S R append L ist, dann kann ich beliebige Sachen davor basteln. Und dann ist es immer noch in der Append-Relation. Reverse, dasselbe. Und jetzt kommt eine Sache, die ganz hübsch ist und das Ganze sehr, sehr stark macht. Relationen unterscheiden sich von Funktionen dadurch, dass Funktionen Parameter haben und einen Rückgabewert. Ja? 2 plus 2 gibt zurück 4. Wenn wir uns Addition angucken, dann sagen wir einfach, das plus das ist das. Und jetzt kann ich andere Queries stellen. Ich kann zum Beispiel die Query mir überlegen. So was kann ich mich fragen. Ja? Gibt es irgendetwas, das, wenn ich es zu 3 addiere, 1 ist? Ja? Vielleicht ist mein eigentlich dieses Beispiel, wenn ich es mir richtig überlege. Ja? Gibt es irgendetwas, was ich zu 3 addieren kann? Oder auch gut funktional, das ist dasselbe wie 4 minus 3. Was ist das? Okay. Aber während dieses hier nichts ist, was wir in der funktionalen Sprache aufschreiben können, können wir das in Prolog ganz leicht. Add von 3 oder SSSO. Mach mal nicht alle Klammern. Ja? Bitte? Das kann ich, ja. Wenn ich drüber nachgedacht hätte, dann... Gut, wunderbar. Okay? Wollen wir es ausprobieren? Als Query, ja, das haben wir hier gerade noch stehen. Ja? Sollte das vielleicht andersrum machen. Da macht es mehr Spaß. Okay? Jetzt können wir anfangen zu matchen. Ja? Mit dem matcht es nicht. Mit dem matcht es. Richtig? Und hier matcht es auch. Das heißt, wir kriegen y. Was machen wir da? Was ist das? X, S, S, O, S, 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 O. Richtig? Wobei X können wir jetzt schon die gucken. Gut. Und Sie sehen, wie es weitergeht, richtig? Wir kriegen ein Add von W, S, Z, S, S, Z. Richtig? Und dann kriegen wir ein Add W, L, Z, S, Z. Und dann kriegen wir, dann matchen wir mit dem anderen. Dann kriegen wir nichts mehr, wobei jetzt hier gerade S von Z ist und so weiter. Und wenn Sie das rückverfolgen, sehen wir gerade, dass wir eine 1 kriegen. Okay? Das heißt, was wir machen können, ist, dass wir, also wir haben keine Input-Output-Relation, die vorgegeben ist, sondern wir können uns auch fragen, was gilt in dieser Relation? Ja? Gibt es ein Y, so das, add und so weiter. Und das macht im Wesentlichen so einen Generate- und Test-Ansatz. Für Plus funktioniert das ganz gut. Für Mal funktioniert das schon weniger gut. Also für Arithmetik ist das nicht das Mittel der Wahl. Für viele Sachen ist es so, dass die Unifikation so stark ist, dass man die rückwärts rechnen, relativ gut rückwärts rechnen kann. Okay? Und dann ist es sehr praktisch. Und ich hatte ja davon erzählt, dass dieses große Positivbeispiel mit dem Hafen in Singapur, da ist es genau so, dass man tatsächlich nur den Hafen von Singapur beschreibt. Und in einer funktionalen oder einer imperativen Welt wäre es so, dass man alles vorwärts aufschreiben muss, während man in einer deklarativen Welt, also im logischen Programmieren, kann man es natürlich aufschreiben, aber es wird alles rückwärts gerechnet und die Verallgemeinerung der Unifikation, das Constraint-System, ist so stark, dass es den propositionalen Anteil einfach dominiert und dann sozusagen über die Constraints rückwärts rechnet. Das heißt, man kann rückwärts rechnen über die Beschreibung und das ist oft oder manchmal, muss man vielleicht ehrlicher sagen, recht stark. Und da sind natürlich für solche Sachen ist Prolog großartig. Manchmal, obwohl es im Prinzip geht, ja, ist das auch von der Laufzeit her fürchterlich. Ja? Also wenn wir uns mal angucken, ja, wenn man sagt, naja, eine Liste ist von Y-Lönern ist das Ergebnis des Sortierens von X. Ja? Na, und wie definiert man das? Ja, die Y-Löner sind eine Permutation der X-e. Und die Y-Löner sind geordnet. Ja, so würde man die Welt ja beschreiben. Das ist das Sortierungsproblem. Und jetzt müsste man sich natürlich noch, Permutation rekursiv programmieren. Das ist aber leicht, ja, Hausaufgabe. Und dann kann man auch tatsächlich diese Spezifikation ausführen. Das war die große Idee hinter Prolog. Ja. Wir schreiben einfach, wie die Welt ist und den Rest erledigt der KI-Compiler und Bumsfallera, ihr seid alle im falschen Studiengang. Das ist mein Chef hat das auch noch gesagt, also mein Doktorvater, ja, also binnen kürzester Zeit werdet ihr alle also Informatik, also Kerninformatik zu studieren und nicht KI ist eine blöde Idee, weil ihr werdet, also KI wird die Methoden weiterentwickeln und alle anderen werden durch Putzfrauen ersetzt. Ja, die beschreiben einfach ihre Welt und dann schmeißen sie Prolog oder Ähnliches an und dann programmieren braucht niemand mehr. Ja, das war die Idee so in den 70er Jahren, warum Prolog auch so groß rausgekommen ist. Weil man ja, hiermit kann man sortieren. Probieren Sie es mal. Ja, es ist nicht, not exactly Quicksort, hat irgendjemand mal gesagt. Es gibt noch schlechtere, Sortieralgorithmen, aber man muss sich schon etwas anstrengen. Ja? Und im Prinzip geht das. Aber das ist halt, das ist sozusagen die Methode, wie man mit unendlich vielen Affen Shakespeare erzeugt. Ja? Man lässt sie einfach tippen. Und irgendwann kommt Shakespeare raus. Das könnte eine Weile dauern. Das möchte ich noch ein klein bisschen vertiefen nach der Pause. Ja, aber die Idee war immer von dem deklarativen Programmieren und die große Hoffnung war, man kann die Welt so aufschreiben, dass man einfach nur die Spezifikation aufschreibt und sie dann einfach ausführen kann. Gut. Und das war ein toller Traum. Okay, wir sehen uns wieder in um 12 nach. Prolog ist zwar industriell nur noch sehr am Rande relevant, aber intellektuell, glaube ich, wichtig, weil es uns auch was über die Informatik sagt und Programmieren und so weiter. Im Prinzip ist ja genau, was wir machen als Leute, die programmieren, ist, wir haben eine Spezifikation, ja, und dann versuchen wir irgendwie etwas Cleveres zu machen, was nicht das ist, was Prolog macht, nämlich einfach alle, ja, wenn hier nämlich Permutationen steht, ja, dann, wenn ich das rückwärts rechne, generiert mir das alle Permutationen und guckt nach, ob sie geordnet sind. Ja? Und es gibt natürlich relativ viele, ja, Permutationen von einer Liste mit 10 Elementen. Ja? Und wir sehen auch, ja, dass die Ordnung, und jetzt möchte ich auf die Frage wieder zurückkommen, spielt die Ordnung eine Rolle? Wenn wir das einfach umdrehen, logisch gesehen passiert da nichts, weil und ist ja kommutativ, wunderbar. Ja. Wenn man sich jetzt hier anguckt, was passiert da, wenn wir das umdrehen, dann werden erst alle geordneten Listen generiert und dann wird geguckt, das heißt, wir haben richtige Kandidaten, dann wird geguckt, ob das Permutationen der anderen Liste ist. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja? Also dieses hier ist schlimm, aber irgendwie endlich. Dieses hier ist potenziell unendlich und dann wird da gefiltert. Ja? Auch nicht Quicksort. Aber es macht einen großen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir die machen. Und Sie stellen sich vor, was jetzt passiert, wenn man hier ins Backtracken kommt. Ja, dann fängt man auch da drüben an zu backtracken. Das ist ziemlich scheußlich. Ja, also machen Sie nicht dies hier nicht einfach mal mit einer 10-elementigen Liste anschmeißen. Ja, das ist, das dauert zu lange. Aber mit einer Dreierliste oder sowas kann man das schon machen. Okay? Wenn wir jetzt auch nochmal zu einem alten Beispiel zurückgehen, wo ist denn dieses... Ja? Hier, es gibt auch eine wichtige Frage, in welcher Reihenfolge wir die Wissensbank aufschreiben. Denn wir gehen sie ja von oben bis unten rein. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir diese Fakten einfach weiter unten stellen, kriegen wir eine ganz andere Berechnung. Also das ist, es spielt eine große Rolle, auch im Prolog, in welchen Reihenfolgen wir Sachen machen. Und ein guter Teil des Programmierens im Prolog ist tatsächlich vorauszusehen, in welcher Reihenfolge Sachen abgearbeitet werden und die richtige Reihenfolge in die Wissensbank zu stecken. Okay? Das heißt, obwohl wir im Prinzip ausführbare Spezifikationen schreiben, ist es, wenn wir Prolog programmieren, sehr wichtig, vorauszusehen, wie die Suche passieren wird, um das Ganze effizient zu machen. Und viele Sachen kann man effizient machen, auch mit so einer anderen Programmiersprache. Es geht nur ein bisschen anders, als man so das von C oder Haskell oder sowas kennt. Was jetzt kommt, haben wir im Prinzip uns schon angeguckt. Im Prinzip ist Prolog Resolutionsbeweisen. Ja? Wenn wir Regeln haben von der Bauart ein Kopf, Falls und dann eine Menge von Bodyliteralen, dann kann man das schreiben als eine Klausel, die genau ein positives Literal hat, ja, nämlich den Kopf und alle anderen sind negativ. Ja, das stellen Sie sich vor als B folgt, also nicht B oder, ist ja B folgt sowieso. Und die Zielmengen sind nichts anderes als Klauseln, die alle negativ sind und die Fakten sind gerade diejenigen, die aus einem Literal bestehen, die das positiv ist. Ja, sozusagen nur ein Kopf, kein Hopf. Und wenn man dann sich die Backchaining-Regel anguckt, dann ist das gerade gerade so eine Resolution. Okay, wir machen eigentlich nur Resolution. Und das Einzige, was wir hinschreiben können, und das ist auch wichtig, ist, dass wir nur sogenannte Hornklauseln aufschreiben können. Hornklauseln sind die, die höchstens ein positives Literal haben. Und dann stellt sich heraus, auf diesem Fragment von Hornklauseln ist Resolution gutartig. Genau. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen mehr zulassen würde, ja, wo man sagt, naja, wir wissen nicht so richtig, was die Griechen sind, aber ja, wir haben zwei positive Literale. Sokrates ist ein Grieche oder Perikles ist ein Grieche oder so etwas. Ja. Das kann man ja machen. Wenn man einfach sich überlegt, was machen wir denn, wenn wir das allgemeine Klausel machen? Dann kann man diese Wissensbasis, könnte man ja so fragen, gibt es irgendwelche fehlbaren Griechen? Und dann kriegt man natürlich die Antwort, ja. Ja. Man weiß bloß nicht, ob Sokrates oder Perikles ist. Ja. Und das müsste man dann irgendwie als Antwort verbalisieren. Das kann man machen. Das ist auch gemacht worden, ist gut für gewisse Dinge. Man kommt dann natürlich in irgendwie alle solche Sachen, wie wenn man stattdessen sagt, was Sokrates ist Grieche oder Sokrates ist Römer. Und dann kann man natürlich fragen, gibt es fehlbare Griechen? Und dann weiß man es nicht. Ja? Dann, also während man hier weiß, es gibt auf jeden Fall einen, man weiß nur nicht, wer es ist, kriegt man hier sowas wie, müsste man antworten, naja, wenn Sokrates kein Römer ist, dann gibt es fehlbare Griechen. Ja, stellen Sie sich vor, das ist dann viel eingesetzt worden, um diese ganzen abduktiven oder Default-Schließen oder so etwas zu machen. Ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie das mit Tweety, es gibt dieses klassische Tweety-Example. Tweety ist ein Vogel, ja, und man fragt sich, kann Tweety fliegen? Und normalerweise würde man sagen, ja. Das stimmt aber nicht, weil Tweety könnte ja auch ein Pinguin sein, dann ist er auch ein Vogel und kann aber nicht fliegen. Ja. Trotzdem würde jeder von Ihnen sagen, irgendwie, klar, Vögel können fliegen, außer und so weiter. Und das machen wir natürlich auch, machen wir auch dauernd. Und wenn man mit so etwas umgehen will, ist es häufig ganz gut, mit so etwas Prolog-artigem zu starten und dann so ein bisschen an der Logik rumzudengeln, zum Beispiel, indem man mehr positive Fragen, also positive Literale erlaubt und dann mal guckt, wo einen diese prologartigen Dinge hinbringen. Und das ist recht viel gemacht worden, ja. Gerne.
Jetzt haben wir gerade gesagt, höchstens ein positives Literal.
Richtig.
Aber da steht jetzt B oder nicht da. Ist das nicht klar?
Das ist absolut richtig. Danke für da. Das muss ich. Also ich habe schon noch, es sind noch ein paar mehr Fehler drin, die ich gesehen habe. Da werde ich mich hinsetzen und das in Ordnung bringen. Aber ja, genau richtig aufgepasst. Ja, hier ist es auch so, dass ich eigentlich die Literale mit Plus, mit True und False dekoriere und so weiter. Einfach damit es konsistent ist. Genau. Ja. Und wenn man da so ein bisschen, wie gesagt, an dem Fragment und an den Arten und Weisen, wie man damit umgeht, rumdengelt, dann kriegt man allerlei für die KI sehr relevante Sachen, wie zum Beispiel, also was wir hier bisher immer gemacht haben, ist, dass wir uns Deduktion angeguckt haben. Deduktion als das Schließen von wahren Sachen auf wahre Sachen. Was man sehr häufig macht, ist, dass man sogenanntes abduktives Schließen macht, also Schließen, wo man irgendetwas sieht und dann versucht, Erklärungen dafür zu finden. Ja, also die Inferenz zur besten Erklärung. Wenn man sieht, die Straße ist nass und man weiß, dass wenn es regnet, ist die Straße nass, dann kann man ja mal vermuten, dass es regnet. Okay? Es könnte auch was anderes sein. Ja? Dass die Donau über die Ufer getreten ist und deswegen wir hier alle nasse Füße kriegen. Das würde das auch erklären, aber ist nicht so ganz so wahrscheinlich. Ja? Das ist eine andere Form der Inferenz und die man zum Teil mit so ein bisschen so sich vorstellen kann, dass man das macht. Und dann hat man natürlich noch eine Sorte Inferenz, die wir Induktion nennen, ja? Die im Wesentlichen Lernen ist. Dass man sagt, naja, wenn ich immer wieder sehe, dass eine nasse Straße und Regen zusammengehen, dann könnte ich mal irgendwann auf den Gedanken kommen zu sagen, wenn es regnet, ist die Straße nass. Und alle diese Sachen kann man im Prolog-Rahmen, durch Prolog-ähnliche Dinge, kann man die untersuchen und kann denen so ein bisschen näher kommen. Das wird gemacht, das werden wir aber nicht hier machen. Gut, ich möchte Ihnen noch ein paar Kleinigkeiten zeigen. Ja, Prolog ist unheimlich gut dafür, sowas wie Logiksysteme zu bauen. Ja, also was man machen kann, ist, dass man sagt, Mia ist eine Konstante, man kann sagen, Love ist ein zweistelliges Prädikat und so weiter und so fort. Und dann kann man anfangen, irgendwelche Operatoren zu basteln, ja, zum Beispiel Implikationen kann man zum Beispiel durch so einen Operator größer schreiben. Man kann von diesen Operatoren kann man dann auch syntaktische die ganzen hübscher machen, ja, zum Beispiel, wenn man statt man könnte zum Beispiel statt add könnte man einfach plus schreiben. wenn man dem Parser sagt, was die Präzedenzen sind und so weiter. Das kann man jetzt hier für logische Operatoren machen. Ja? Zum Beispiel x folgt y, kann man dann schreiben. Das macht das ein bisschen hübscher. Und dann gibt es so Dinge in Prolog wie das Prädikat ist gleich Punkt, Punkt, was man benutzen kann, um Literale auseinanderzunehmen. Ja? Wenn f von a, b, wenn wir das haben und wir wenden das ist gleich Punkt, Punkt z darauf an, das ist gleich Punkt, Punkt gibt einem die Argument, also die Liste der Bauteile in gewisser Weise dieses Terms zurück. Und wenn man das hat, hat man genug, um Logikmaschinen zu bauen. Insbesondere kann man in Prolog einen tableauartigen Beweiser schreiben, der vollständig und korrekt ist. Und hier ist einer. Okay, also das ist, Sie können ja mal gucken, was das tut und wie das funktioniert. Aber das ist ein Theorembeweiser, der heißt LeanTab. Und der ist also ein Theorembeweiser, der sowohl, wie man sieht, kurz ist. Man kann es noch ein bisschen kürzer machen, indem man zum Beispiel Prove durch P abkürzt. Und man kann runter bis, glaube ich, auf 319 Byte. Der Beweis, der ist im Übrigen auch gar nicht so schlecht in der Effizienz. Man hat natürlich gewisse Sachen, die sind da ganz praktisch. Ja. Man hat zum Beispiel Unify, was man ja auch braucht, und so etwas, was einem durch die Programmiersprache schon gegeben wird. Also da gibt es eine effiziente Implementation dazu. Und im Prinzip, wenn Sie sich hier angucken, diese Listen, die Sie hier sehen, das sind im Wesentlichen die Liste der Literale auf einem Mast. Und darüber wird dann eben im Wesentlichen Tiefensuche gemacht. Gut. Das war's zu Prolog. Wir werden wahrscheinlich ein paar kleine Prolog-Aufgaben machen, damit Sie ein bisschen in die Übung kommen und das vielleicht irgendwann mal der Schmerz weggeht. Also sowas von der Bauart, solche Sachen und solche Sachen. Aber nicht genau die. Okay? SWI-Prolog kann man sehr leicht runterladen und implementieren. Das ist für jede Plattform praktisch sofort da und damit kann man dann mal spielen. Gut. Also, Ende Logik erster Stufe, Ende Logik insgesamt. Gut. Hat auch lang genug gedauert. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken und sagen, in der Vorlesung, wo wir sind. Ja, wir haben angefangen mit Suche. In Suche hatten wir Probleme wie zum Beispiel dieses hier. Ja? Man hat das Problem als Zustände beschrieben und hatte Aktionen, die von Zuständen auf Zuständen gehen. Und man hatte einen Initialzustand und hatte Zielzustände. Und Zustände waren im Wesentlichen Blackboxes, da konnte man nicht reingucken. Und Aktionen waren genau solche Blackboxes. Richtig? Da konnte man nicht reingucken. Und das, was man, wenn man sich jetzt, wir haben Acht gegeben darauf, dass wir das immer auf so kleinen und einfachen Beispielen gemacht haben, dass das Ganze noch funktioniert hat. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel, ja, irgendwie so ein Solitärspiel angucken, dann ist natürlich, haben wir sehr viele Zustände. Ja, für jede Verteilung von Karten auf den beiden Haufen, den vier Haufen und diesen acht Haufen, sind das acht? Nicht ganz sie. Gibt es alle diese geben jeweils einen Zustand des Spiels und wir haben Aktionen, zum Beispiel sowas wie diese Karte, weiß ich nicht, diese Karte dahin legen, ja, das ist ein legaler Move, der macht aus einem Zustand einen anderen Zustand. Ja, das ist also zum Beispiel den Zustandsraum hierfür aufzuschreiben, wäre nicht etwas, was ich als eine Hausaufgabe geben würde, weil das ganz schön aufwendig ist. Ja, überlegen Sie sich mal, was da alles zusammenkommt. Das heißt, wir haben, und dann haben wir den Initialzustand, der ist einfach zu beschreiben. Wir haben hier einen Haufen, wir haben an einer Stelle einen Haufen und sonst nirgendwo was. Das kriegt man so gerade noch hin. Ja? Und die Zustände, der Zielzustand ist auch klar, der ist leicht zu beschreiben. Alle Karten sind in der richtigen Richtung, in der richtigen Reihenfolge hier drauf. Aber man kann sich vorstellen, dass man das mit dieser Art von Beschreibung wird man das nicht lösen können. Richtig? Und im Prinzip, was wir die ganze Zeit jetzt hier gemacht haben, war, dass wir von dieser anfänglichen Situation, wo wir nur mit Blackboxes agiert haben, immer weiter Sprachen gefunden haben, die uns immer mehr erlaubten, in die Zustände und in die Aktionen reinzugucken. Okay? Und letztlich die Logik, da haben wir einfach die Suche letztlich vernachlässigt. Was wir gemacht haben, war, dass wir uns eine Sprache gebaut haben, mit der man beliebige Zustände und beliebige Aktionen, also beliebige Zustände vor allen Dingen, beschreiben konnte. Und man konnte sie, und darum möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf mein Ursprungsbild, man kann sie so beschreiben, dass man sehr wenig aufschreiben muss und sehr viel kriegt. Ja? Wir haben uns sozusagen in einen Teilaspekt mit der Logik jetzt verloren. Was wir nicht gemacht haben bisher, ist, dass wir irgendwie die Aktionen beschrieben haben. Ja, und das ist, worum es jetzt geht. Und wenn Sie sich angucken, was Aktionen machen, ja, die überführen Zustände in Zustände. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie diesen Zustand, sagen wir mal in Logik erster Stufe, sehr leicht beschreiben können. Ja, Sie können sagen, ich hab den ersten Heimathaufen, ja, und da ist Kreuz Ass drauf. Oder Kreuz Ass ist in Home 1 oder sowas. Ja, und Haufen 8 ist leer. 7. 2, 4, 6, 7, ja. Also doch 8. Und so weiter. Ja, also in Logik erster Stufe können wir die Zustände ganz gut beschreiben, indem wir sagen, naja, wir haben diesen Zustand, da brauchen wir eben für, wie viel sind das, 48 Karten, nehme ich mal an, müssen wir nur sagen, wo die jeweils sind. Ja, und wir können die legalen Zustände können wir auch beschreiben, indem wir sagen, naja, hier hat man die unaufgedeckten Karten und darunter ist es immer absteigend oder irgendwie. Also das haben wir gekonnt. Aber wenn Sie sich vorstellen, was dann passiert, wie beschreibe ich Aktionen in einem Whitebox-System, dann werden Sie sehen, dass wenn ich jetzt die Karo 3 hier rüber bewege, was ja ein legaler, was eine legale Aktion ist, dann ändert sich an dem Zustand fast nichts. Es ist weiterhin so, dass Home 1 nur durch das Kreuz Ass belegt ist. Das Einzige, was sich dabei tut, ist, dass dieser Haufen sich ändert und Home 4 sich ändert. Okay? Und das ist jetzt, was man beim Planen machen will. Man will eine Whitebox-Beschreibung auch der Aktionen haben, in einer Form, sodass man Algorithmen bauen kann, die diese Informationen ausnutzen können, um effizient zu suchen. Und wir werden im Wesentlichen logikartige Beschreibungen für die Zustände einsetzen. Das kann Beschreibungen in Aussagenlogik sein, das können Beschreibungen in erster Stufe sein, es kann irgendwo dazwischen sein, Prolog und so weiter und so fort. Ja, also wir haben suchbasiertes Problemlösen und wir gehen immer mehr von einer Blackbox-Beschreibung zu einer deklarativen Beschreibung, die uns die Eigenschaft hat, dass ich relativ wenig da niederschreiben muss, um eine relativ große Menge von Wissen zu beschreiben. Ja, Sie erinnern sich auch zum Beispiel, als wir beim Wumpus in die Beschreibung gegangen sind, da war die Beschreibung in der Logik ersten Stufe viel kleiner als die in der Aussagenlogik. Und die wiederum viel kleiner als eine reine Zustandsbeschreibung. Und was wir hier uns angucken wollen, sind eben Plansprachen als Sprachen, die sowohl die Zustände als auch die Aktionen gut beschreiben können. Ja, also wir gucken uns das mal an, jetzt in einem Beispiel. Ja. Wir haben eine logische Beschreibung der Zustände. Ja, man kann da zum Beispiel Logik erster Stufe nehmen oder Aussagenlogik oder was auch immer wir wollen. Ja. Das ist im Gegensatz dazu, dass wir nur Datenstrukturen in der Suche haben. Ja. Wir haben eine logische Beschreibung wiederum der Initialzustände, ja. Zum Beispiel x gleich 1 oder so etwas. Wir haben eine logische Beschreibung der Zielzustände statt einen Zieltest. Und das Wichtige auch schon hier ist, dass die Frage, bin ich in einem Zielzustand, kann durchaus im induzierten Bereich liegen. Ja? Unsere Repräsentation kann unter Umständen nichts dazu sagen, aber wir können durch entweder eine Anfrage an die Wissensbank oder aber durch einen Beweis oder so etwas rauskriegen, dass wir im Zielzustand sind. Und natürlich, und das haben wir bisher noch nicht, ist, dass wir eine logische Beschreibung der Aktionen haben. Und die Aktionen, stellt sich heraus, dass sich die ganz gut dadurch beschreiben lassen, dass man sagt, wann darf ich eine Aktion ausführen, was sind die Vorbedingungen für eine Aktion und was sind ihre Effekte. Wenn wir nochmal zurückdenken an sowas wie die Planung zur Lösung dessen, ja, dann darf man zum Beispiel eine Karte von hier auf ein Home bewegen, genau dann, wenn sie dran passt. Okay? Man darf nicht einfach, das würde das Spiel sehr einfach machen, sagen, okay, jetzt mache ich die lege ich da hinten und die lege ich da hin und so weiter, sondern wir haben gewisse Vorbedingungen für gewisse Aktionen und fast immer in diesem Spiel zum Beispiel darf man das, was man eigentlich gerne jetzt machen wollen würde, gar nicht tun. Okay, wir haben Vorbedingungen und wir haben Effekte. Die Vorbedingung dieser Move-Operation ist, dass dies hier da oben dran hängt und der Effekt ist, dass dieser Stapel etwas kürzer geworden ist und der Stapel etwas länger geworden ist und dass sich die anderen nicht ändern. Ja, das ist so die Idee, die wir bei Plansprachen hier verfolgen. Ja? Und dann natürlich ist wie bisher die Lösung, also der Plan, ist einfach eine Sequenz von Aktionen. Das ist genau wie vorher. Ja, also, ich habe das jetzt mal so ein bisschen eingeführt als eine Verfeinerung von Suche. Aber natürlich ist diese Planerei, die kann natürlich mehr als so die einfachen Suchprobleme, die wir uns am Anfang angeguckt haben. Ja, also Planen macht man heutzutage in Multiagentensystemen, wo mehrere Leute planen. Sie können sich vorstellen, ein selbstfahrendes Auto muss nicht nur sagen, jetzt möchte ich gerne rechts abbiegen, sondern auch noch erkennen, was für Pläne die anderen Autos haben. Ja? Also, dass man Gegenverkehr hat, wenn man links abbiegen will und dass man da aufpassen muss. Und dass, wenn der Gegenverkehr aber nicht geradeaus fahren will, sondern rechts abbiegen will, und man sieht das vielleicht daran, dass der blinkt und so weiter. Sie können sich das vorstellen. Ja? Da gibt es eben mehrere Agenten, die Dinge tun. Und die muss man mit einplanen und so etwas. Und das ist natürlich eine wichtige Technologie. Und sein eigenes Gebiet natürlich auch. Ja, was sind noch Anwendungen, wenn man sich vorstellt, dass man sprachgenerierende Systeme bauen will, dann die zum Beispiel antworten sollen auf Fahrplanauskunft, ja, es gibt dieses System von der Deutschen Bahn, wo man einen Computer anrufen kann und mit dem kann man sich einigermaßen gepflegt unterhalten und der sagt einem dann, wann die Züge abfahren oder ob sie zu spät kommen und alle solche Sachen in natürlicher Sprache übers Telefon. Und was man da gerne hätte natürlich ist, dass was da rauskommt, nicht nur die richtige Information versucht rüberzubringen, sondern auch tatsächlich korrektes Deutsch spricht. Ja, und was man da macht, ist, dass man letztlich korrektes Deutsch beschreibt in irgendeiner Form, ja, typischerweise in Grammatiken, zum Beispiel in diesem Beispiel baumadjungierenden Grammatiken. Und dann gibt es gewisse Aktionen, die aus den Einzelteilen, ja, sowas wie zum Beispiel schlafen, und Kaninchen und Weiß, ja, dann über gewisse Aktionen dann in diesem Fall englische Sätze bauen und was wir hier mit rüberbringen wollen, hier zum Beispiel ist eben gerade, dass das weiße Kaninchen schläft und dann das macht man, indem man einen Plan entwickelt, wie man aus den Bauteilen irgendwie einen Satz baut, der einerseits deutsch ist und andererseits, oder englisch in diesem Fall, und andererseits sagt, was man will. Ja, da werden Planungsalgorithmen eingesetzt. SAP und Ähnliches setzt Planung dazu ein, um Businessprozesse zu automatisieren. Da weiß man was gewisse Businessprozesse machen und dann kann man irgendwie solche Biester bauen, die im Prinzip Sequenzen von Dingen sind, die man machen muss, um irgendeinen Effekt zu haben. Ja. Eine Dienstreise beantragen oder den Konzernlenker abwählen oder irgendwie sowas, was man halt alles will. Ne? Automatisches Hacking, wenn man irgendwie in den Server rein will, wie macht man das? Typischerweise kann man sich in den nicht direkt einloggen und die Daten stehlen, sondern man muss irgendwie irgendwo zwischendurch in andere Server marschieren und findet dann irgendwie einen Weg in der einen zum Ziel bringt. Das ist der Input, so was wie die Netzwerkkonfiguration. Wo sind die sensiblen Daten, an die man ran will? Und was man dann kriegt, und diese Systeme existieren, kriegt man eine Anweisung, wie man genau vorzugehen hat, welche Exploits man benutzen muss und so weiter, in welchen Systemen. Sie können sich vorstellen, dass natürlich alle Systeme irgendwie unterschiedlich sind. Und man muss diese roten Pfeile, die ich hier eingemalt habe, die sind natürlich irgendwie durchaus unterschiedliche Hacks, die man dann machen muss. Gut. Ja. Warum machen wir Planung am Ende des Semesters? Naja, Problem-Solving, Blackbox-Zeugs ist einfacher, deswegen fängt man damit an. Man kann aber, wenn man mehr Arbeit in die Beschreibung steckt, kann man auch mehr erreichen. Insbesondere, wenn man AlphaGo oder sowas machen will, dann kommt man im einfachen Zustandsraum basierten Verfahren nicht mehr klar. Wir haben gesehen, wie es trotzdem geht, wie es geht, dass wir Wissen einbauen. Und man hat immer generell so ein Trade-off zwischen Investition und was man erreicht. So ist das auch hier, ja, in der KI. Auch das No-Free-Lunch-Theorem gilt auch in der KI. Und die Frage ist natürlich, wie kann man irgendwelche Frameworks bauen, in denen man relativ einfach die nötigen Sachen sagen kann und dann generische Algorithmen nehmen kann, die einem dann die Suche mit dem Wissen, was man aufgeschrieben hat, automatisieren. Und wie macht man das effizient? Das ist genau das, womit wir uns die letzten drei noch, glaube ich, Vorlesungen jetzt in diesem Semester beschäftigen wollen. Gut, tut mir leid, hat noch zwei Minuten länger gedauert, aber ich wollte das noch so gerade noch zu Ende bringen. Wir sehen uns am Montag.